Herzlich willkommen zu Katechon, dem Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Katechon. Diesmal mit dem Thema Aussichten auf den Bürgerkrieg, einem Essay von Hans Magnus Enzensberger. Mein Name ist Tano Gerke und gegenüber sitzt mein Kollege Jonathan Danubio. Herzlich willkommen, Jonathan. Ja, zunächst vielleicht die Frage, warum wollen wir heute über einen Text sprechen, der fast 30 Jahre alt ist?
Ja, Hans Magnus Enzensberger gilt ja typischerweise als ein linker Schriftsteller. Und was mich an dem Text beeindruckt hat, ist, wie untypisch er eigentlich für einen Linken ist, sondern ich würde sagen, eigentlich sehr konservativ in vielen Elementen. Und ich habe den Text vorgeschlagen, weil ich denke, dass man anhand des Textes verschiedene Elemente, die das konservative Denken ausmachen, gut nachzeichnen kann. Umso interessanter natürlich, dass es ein Linker, sage ich mal, geschrieben hat. Ja, wobei ich auch gar nicht so sicher bin, ob Enzensberger wirklich ein Linker war. Also ich kenne sein Werk jetzt nicht so gut, dass ich das beurteilen könnte, aber mein Eindruck ist so, dass er eigentlich ein Nonkonformist ist, wenn er merkt, dass sich das Gewicht gesellschaftlich zu sehr auf eine Seite legt, dass er dann vielleicht auch aus Prinzip die Gegenseite ein bisschen annimmt. Und der Text war auf jeden Fall für viele Linke dann ein Stoß vor den Kopf. Und das macht es natürlich schon mal interessant.
Ja, ich denke, aus den von dir genannten Gründen wird er auch wahrscheinlich heute sogar noch in großen Teilen als Linker oder zu den Linken gezählt. Ja, weil er eben ja auch in seiner Frühzeit dann eben sich in diesem Milieu bewegt hat und wie du schon sagtest. Studentenbewegung und so weiter und so fort. Genau, also Enzensberger spricht hier über den Bürgerkrieg, beziehungsweise ja analysiert, warum uns ein Bürgerkrieg bevorsteht, beziehungsweise warum wir bereits mittendrin sind. Und deswegen vielleicht zu Beginn einmal ganz kurz dargelegt, was er überhaupt unter dem Bürgerkrieg versteht. Klassischerweise würde man ja unter einem Bürgerkrieg zwei Konfliktparteien verstehen, die im Prinzip ideologisch miteinander ringen, sozusagen, wie es auch beispielsweise Ernst Nolte verstanden hat und so ja auch ja dann die 30er Jahre oder die 20er in Deutschland gedeutet hat. Aber Enzensberger macht das anders und spricht deswegen auch von einem molekularen Bürgerkrieg und sagt eben, dieser Bürgerkrieg, wie er ihn versteht, ist kein Machtinstrument mehr, sondern eben Ergebnis oder Konsequenz einer neuen Weltordnung und zugleich natürlich auch von menschlichen Verhaltensweisen. Also das heißt, dass für ihn der Bürgerkrieg letztlich keine ideologische Komponente mehr hat, sondern das Ergebnis davon ist, wenn alles inhaltsleer geworden ist. Da berühren wir natürlich auch konservative Denkströmungen, da gehen wir gleich noch drauf ein. Ich möchte aber an dieser Stelle einmal kurz ein Zitat vorlesen, was das verdeutlicht, was er damit meint. Der Anfang ist unblutig, die Indizien sind harmlos, der molekulare Bürgerkrieg beginnt unmerklich, ohne allgemeine Mobilmachung. Allmählich mehrt sich der Müll am Straßenrand, im Park häufen sich Spritzen und zerbrochene Bierflaschen. An den Wänden tauchen überall monotone Graffiti auf, deren einzige Botschaft der Autismus ist. Sie beschwören ein Ich, das nicht mehr vorhanden ist. Im Schulzimmer werden die Möbel zertrümmert, in den Vorgärten stinkt es nach Scheiße und Urin. Es handelt sich um winzige, stumme Kriegserklärungen, die der erfahrene Städtebewohner zu deuten weiß. Also an diesem Zitat wird ja schon sehr deutlich, dass für ihn das auch eine ästhetische Erfahrung ist, dieser molekulare Bürgerkrieg beziehungsweise Zeichen eines inneren Verfalls.
Ja, und man sieht auch, es gibt letztlich, wie du schon sagtest, nicht mehr diese klassischen Parteien, ja, weil ich meine, die Graffiti-Sprayer oder so bilden keine Partei, die irgendeine politische Botschaft hat und dafür bereit ist, dann auch Gewalt einzusetzen, sondern, und das darauf spielt sicherlich auch das Wort molekular ja an, es wird von einzelnen, ich sag mal, entwurzelten Individuen getragen, die oftmals oder eigentlich gar nicht wissen, dass sie Teile eines Bürgerkriegs sind, so, ne? Also verstehe ich Enzensberger.
Ja, und interessant ist auch noch in diesem Zusammenhang, dass er sagt, selbst wenn sich diese Täter sozusagen oder diese Akteure des molekularen Bürgerkriegs zu irgendeiner Form von Ideologie bekennen, also sei es jetzt der Rechtsextremismus oder irgendwelche Autonome, dass er sagt, diese Ideologie sei letztendlich nur Maskerade, weil die Zeit ist eben nicht mehr, die Möglichkeit überhaupt nicht mehr vorhanden ist, ideologisch zu handeln. Also der Einzelne handelt im Prinzip nur noch aus seinem Selbsthass heraus.
Ja, so. Und findet eigentlich für seine Zerstörungswut dann ideologische Gründe. Aber entscheidend ist eigentlich die Zerstörungswut.
Interessant, oder der Punkt ist, auf den wir hier hinaus wollen, ist natürlich das Menschenbild, was Enzensberger hier zugrunde liegt. Vielleicht, Nathan, kannst du ja dazu erstmal ein bisschen was sagen oder was, wo du siehst, wo man hier ein konservatives Menschenbild berührt.
Ich würde ganz kurz noch auf die Täter eingehen.
Ja, dann sprechen wir erst noch über die Täter.
Ja, also das ist auch ein interessanter Punkt ja bei ihm. Er schreibt, dass diese Zunahme an gewalttätigen Individuen heutzutage zurückzuführen ist auf eine Erosion des Patriarchats. Ja, und das von einem Linken wohlgemerkt, das ist ja schon eine sehr starke Aussage. Der Gedanke dahinter ist, dass solange es eben das Patriarchat gab oder Männerbünde, wurden die Triebe der männlichen oder die Aggressionstriebe der Männer kanalisiert und in gewissen Grenzen gehalten. Und in dem Moment, wo solche Institutionen wegfallen, sucht sich dann der Einzelne, der ja immer noch die gleichen Aggressionstriebe hat, einfach ein anderes Ventil und fängt jetzt einfach an, öffentliches Eigentum, sage ich mal, zu zerstören.
Ja, also wenn man das überspitzen will und Enzensberger hier folgt, muss man im Prinzip sagen, dass der Mensch darauf angewiesen ist oder insbesondere die jungen Männer, die aus ihrem Testosteronüberschuss nun mal zu gewissen Verhaltensmustern neigen, dass im Prinzip Männerbünde brauchen, um das zu kanalisieren, um das in eine Form zu bringen und das zu ordnen. Also das ist ja schon, heute wäre das ja eine höchst provokante Aussage schon fast, das Patriarchat zu verteidigen, weil es für Ordnung sorgt.
Aber jetzt kann man eigentlich auch sehr gut eben das Menschenbild festmachen, das für Konservative eben typisch ist. Es ist ein negatives Menschenbild. Ja, damit ist nicht gemeint, dass der Mensch immer nur schlecht handelt oder so, sondern dass man die Möglichkeit von Gewalt, die Möglichkeit vom schlechten Handeln immer mit einkalkuliert im Nachdenken über den Menschen. Ich würde sagen, das ist eben konservativ. Und das macht auch Enzensberger insofern zu einem Konservativen, als dass er immer mit der Möglichkeit von Gewalt und dem Ausbruch von Gewalt rechnet. Ja, der Bürgerkrieg, sei es in der klassischen Form, wie ich glaube, er nennt da die Dekolonisationskriege mit klassischen Parteien und so weiter, oder eben der moderne molekulare Bürgerkrieg, das sind alles Ausprägungen einer vielleicht in der Natur des Menschen vorhandenen Anlage zur Gewalt, ja. Und der Konservative rechnet auch immer damit, dass Gewaltexzesse möglich sind.
Vielleicht hier nochmal kurz, weil du so betonst, dass der Konservative nicht davon ausgeht, dass der Mensch per se schlecht ist, sondern dass in ihm die Anlage ist, schlecht zu sein. Das ist ja vielleicht auch ein Irrtum oder vielleicht auch ein Stereotyp, was einem schon immer begegnet, dass man sagt, der Konservative ginge davon aus, dass der Mensch immer zum Schlechten neige. Aber da hast du gerade extra nochmal betont, darum geht es ja eigentlich gar nicht.
Nein, es geht nur darum, mit der Möglichkeit zum Schlechten zu rechnen. Ja, und ein Denker, sage ich mal, der davon ausgeht, dass es eine natürliche Güte gibt, dass der Mensch immer gut handelt oder so, wäre aus konservativer Sicht naiv.
Um nicht zu sagen, eine linke Position.
Eine linke Position, ja. Zum Beispiel der deutsche Staatsrechtler Kai Schmidt hat einmal gesagt, dass man alle politischen Theorien danach einteilen kann, ob sie ein positives Menschenbild haben oder ein negatives Menschenbild. Und wenn man negativ ist, dann hier eben, sag ich mal, konservativ und positives Menschenbild ist hier progressiv, links, wie man auch aufklärerisch, wie man es auch nennen möchte. Und das ist schon interessant, dass Enzensberger hier ja vom Menschenbild her sehr konservativ ist. Wobei man jetzt positives Menschenbild auch nicht falsch verstehen sollte, das bedeutet nicht, dass solche Leute jetzt mit der rosaroten Brille durch die Gegend gehen und nicht sehen, dass es auch Gewalt gibt, sondern nehmen wir als Beispiel Marx, der natürlich auch Gewalt propagiert hat und auch gesehen hat, dass es das gibt, hat ja auch über den Bürgerkrieg geschrieben. Aber die Annahme ist, dass man die gesellschaftlichen Verhältnisse irgendwann so ändern kann, dass die Gewalt fortan wegfällt. Ja? Und der Konservative sagt, dass Gewalt dadurch, dass es in der menschlichen Natur angelegt ist, egal welche Gesellschaftsordnung wir haben werden, die Gewalt kann immer ausbrechen. Und der Linke wird sagen, naja, wenn wir die ideale Gesellschaft geschaffen haben, dann gibt es ja überhaupt keinen Anlass mehr für Gewalt. Und insofern fällt die Gewalt auch weg. Ja. Und das ist der Unterschied eigentlich zwischen positivem und negativem Menschenbild. Ja. Beide sehen, dass es Gewalt gibt. Die Frage ist nur, muss es sie immer geben?
Ja, wie du schon gesagt hast, das sind natürlich auch stark vereinfachte Formulierungen oder Sichtweisen, um sich ja im Prinzip auch einzuschätzen, ob jemand konservativ oder eben marxistisch oder was auch immer ist. Aber der Punkt ist, auch was du erwähnt hast mit dem pessimistischen Menschenbild, mit dem realistischen, das ist natürlich auch für eine gegenwärtige konservative Kulturkritik essentiell, weil da ist ja auch das Argument, beziehungsweise von Linken oft, dass der Rechte oder der Konservative gegen die Freiheit des Menschen sei. Da würde man ja eher sagen, der Konservative kritisiert ja im Prinzip diese Überforderung der gegenwärtigen Freiheit des Menschen. Also, dass der Mensch dadurch sich selbst verliert und einfach mit diesen Möglichkeiten, mit diesen unendlichen Möglichkeiten der Freiheit nicht umgehen kann. Also vielleicht nochmal abschließend zu sagen, auf diesem Menschenbild aufbauen, dass es auch verschiedene Nuancierungen ja gibt und Abstufungen davon. Ja, aber natürlich, als grobe Einteilung sicherlich oder als Orientierung, als Kompass sicherlich klar, hilfreich ist.
Prinzipiell geht immer, egal was man sagt, das ist immer schon zu vereinfachen. Ne?
Ja,
also man entkommt dem nicht.
Ja.
Ja,
also das ist so der eine Punkt, der uns aufgefallen ist, bei Enzensberger im Prinzip sein realistisches Menschenbild, das diesem Essay hier zugrunde liegt. Dann ist aber noch ein zweiter Aspekt, wenn man nach den Ursachen fragt, wie kommt es zu diesem Zustand des molekularen Bürgerkriegs, wo eine Kulturkritik betreibt, die sicherlich auch in Teilen zumindest Konservative so unterschreiben würden. Auch hier möchte ich gerne nochmal ein Zitat anbringen. Wohl dem, der sich einreden könnte, die Kultur sei imstande, eine Gesellschaft gegen die Gewalt zu feiern. Schon vor dem Anbruch des 20. Jahrhunderts haben die Künstler, die Dichter und die Theoretiker der Moderne das Gegenteil bewiesen. Ihre Vorliebe für das Verbrechen, für den satanischen Outsider, für die Zerstörung der Zivilisation ist notorisch. Von Paris bis St. Petersburg kokettierte die Intelligenz des Fin de Siècle mit dem Terror. Die frühen Expressionisten sehnten sich ebenso nach dem Krieg wie die Futuristen. Auch nach dem Ersten Weltkrieg nahm die Verherrlichung der Gewalt nicht ab, sondern zu. Große Teile der Hochkultur priesen die Rückkehr zur Barbarei. Den Schriften des Hartz wurde eine kultische Verehrung zuteil, die bis heute anhält. Ernst Dünger propagierte die reinigende Gewalt der Stahlgewitter, Céline flirtete mit dem antisemitischen Mob und André Breton erklärte, die einfachste surrealistische Tat bestehe darin, mit Revolvern in der Hand auf die Straße zu gehen und so lange wie möglich blind in die Menge zu schießen.
Starke Stelle auf jeden Fall.
Starkes Zitat, ja. Also der Punkt ist, dass hier Enzensberger linear oder historisch sozusagen auch einen ganzen Punkt zurückgeht und nach den Ursachen, wenn er nach den Ursachen fragt und darauf zeigt, dass diese kulturelle Vorarbeit sozusagen für den Selbsthass und für die Vereinzelung, wenn man das so sagen will, im Prinzip schon weiter zurückliegt.
Ja, also interessant ist auch anknüpfend das Vorherige, dass Enzensberger ja klar sagt, Geist oder Bildung oder Zivilisation oder wie man es nennen möchte, schützt nicht vor Gewalttätigkeit. Also auch hier eine Absage, wir müssen die Gesellschaft nur so und so einrichten und dann hört das ganze Problem auf, sondern er zeigt ja, es sind gerade die Intellektuellen, die sich eben für die Gewalt begeistert haben. Ja, also ja, es ist, kommt nicht aus dem Nichts, sondern es hat eine kulturelle, intellektuelle Inkubationszeit, könnte man sagen, ja. Wobei dann natürlich hier umgekehrt auch wieder die Frage zu stellen wäre, einerseits leugnet er die Macht des Geistes, spricht dem Geist hier aber dann doch so viel Einfluss zu, dass jetzt irgendwie die heutigen Einzeltäter zurückzuführen sind auf intellektuelle Bewegung der 20er, 30er Jahre, was natürlich auch schwierig ist.
Aber ich würde fast noch weitergehen, so wie ich das verstanden habe, würde er fast sagen, dass dieser Punkt, an dem wir sind, eine Tradition, eine westliche Tradition ist sozusagen, die im Prinzip unausweichlich ist. Das ist also nicht, vielleicht nicht deterministisch vorbestimmt, aber doch eine Konsequenz von Entwicklungen ist und von innerer, ja, von einem Verlust, von einem inneren Selbstverständnis sozusagen. Das sagt ja auch am Anfang, dass im Prinzip der Antrieb dieses Bürgerkriegs der Selbsthass ist, der Individuen und der daraus resultiert auch, dass man, das ist jetzt vielleicht eher meine Deutung, aber dass man eben keinen gemeinsamen Kult oder keine Gemeinschaft mehr im klassischen Sinne hat. So überspitzt er das ja auch weiter und sagt letztlich, genau, ist die Konsequenz davon einerseits der westliche Universalismus und andererseits, also diese Verlagerung auf eine ganz höhere Stufe und andererseits auf der individuellen Ebene diese, ja, dieser Selbsthass, der dann zur Zersetzung der öffentlichen Ordnung führt.
Ja, ich weiß nicht genau, ob er das so schreibt, aber ich würde auch mitgehen bei deiner Deutung. Nehme nochmal dieses interessante Wort, dass das Patriarchat, das Fehlen des Patriarchats zu gewalttätigen Einzelnen führt. Wenn wir diesen Gedanken jetzt verallgemeinern, dann steckt dahinter ja schon dadurch, dass gewisse Ordnungsinstitutionen weggefallen sind, die dem Einzelnen bisher Halt gegeben haben, dass dadurch ja, Gewalt sich eben andere Wege sucht. Ja. Also, dass Institutionen immer wichtig sind, um dem Einzelnen eben Halt zu geben.
Ja, und dass sobald die Institutionen wegfallen, eben Chaos herrscht.
Ja, und das sicherlich, ich meine, die ganzen Intellektuellen, die er da zitiert, 20er, 30er Jahre oder auch vor dem Ersten Weltkrieg, war ja eine extrem unruhige Zeit. Ja. Und man hat ständig nach neuen Lösungen gesucht auf Probleme, die durch die industrielle Revolution, durch das Aufkommen der Massen und so weiter entstanden sind. Und man spürt überall nicht nur diese Unruhe, sondern halt auch, dass es keine Bindung oder dass bisher gültige Bindungen sich abgeschwächt haben und man sucht nach neuen Bindungen.
Mhm. Aber das ist ja auch interessant, wenn er hier zum Beispiel die Futuristen erwähnt, denen war ja auch klar zu der Zeit, also Marinetti und so weiter, dass im Prinzip die Kultur an einen Punkt oder im Prinzip ja die westliche, die abendländische Zivilisation an einen Punkt gekommen ist, wo sie erneuert werden muss. Aber auch, dass er diese Bewegung jetzt als Negativbeispiel hervorhebt, zeigt ja auch, dass diese mit ihrem Bestreben natürlich gescheitert sind. Im Prinzip durch Überformung, durch Zertrümmerung der alten Ordnung, im Prinzip dieser inneren Selbstzerstörung zuvorzukommen und eine neue Ordnung, ein neues Werteverständnis zu etablieren, dass das ja nicht funktioniert hat. Und dass jetzt eben die logische Konsequenz der weitere Verfall, der weitere innere Verfall des Westens ist.
Ja, also ich meine, die Suche nach neuen Bindungen hat sich letztlich als unfruchtbar erwiesen. Ne? Und die Konsequenzen trägt man dann heute in Form des molekularen Bürgerkriegs. Ja, wäre es gelungen, neue Bindungen zu finden oder so, dann, so verstehe ich Enzensberger, dann hätte diese Form der Gewalt vielleicht eingehegt werden können. Ja, dann gibt es irgendwann vielleicht einen anderen Bürgerkrieg oder so, aber diese spezifische Form von irgendwelchen verzweifelten Individuen, die vollkommen isoliert als Einzeltäter handeln, vielleicht wäre das uns erspart geblieben.
Da könnte man vielleicht sogar fragen, ob sein, wir bleiben jetzt mal bei diesem Terminus, sein pessimistisches Menschenbild sozusagen vielleicht sogar eine Konsequenz ist aus dem, was man dann auch an dem der letzten Jahrhundertwende beobachten konnte. Und die einzige Möglichkeit jetzt ist nur noch, den Menschen so zu sehen, wie er ist und vom Schlimmen auszugehen.
Was ich bei Enzensberger auch interessant finde, ist, wenn man jetzt danach fragt, ja, woher kommt denn der Bürgerkrieg oder so? Wir hatten jetzt den kulturellen Vorlauf sozusagen. Aber eine typisch linke Erklärung, der Enzensberger ja auch eine Absage erteilt, ist, die Strukturen sind schuld daran, dass der Einzelne sich falsch verhält. Ja, sei es ist die kapitalistische Struktur, sei es liegt daran, dass Land XY mal kolonialisiert wurde und deshalb müssen die Leute so handeln und so weiter. Dem erteilt Enzensberger ja eine Absage. Ja, also er sagt ja, egal wie die Struktur eingerichtet ist, egal wie wir die Gesellschaft formen, es wird immer Unzufriedene geben und es wird immer die Möglichkeit von Gewalt geben. Aber auch hier wieder ein anti-utopisches Denken, könnte man es nennen. Aber ich sehe, du hast da ein Zitat rausgesucht.
Ja, auch das sehr gut. Ich meine, wir haben jetzt schon das dritte Zitat, aber die sind wirklich sehr...
Er ist ja auch ein guter Schriftsteller, muss man so sagen.
Das kann man vielleicht zu diesem Essay grundsätzlich noch sagen. Es ist natürlich, wie der Name schon sagt, sehr essayistisch gehalten. Also er reißt sehr viele Punkte an, ohne sie zu vertiefen, aber dementsprechend knackig sind dann auch die Zitate wie das folgende. Jedes Gemeinwesen, auch das reichste und friedlichste, produziert fortwährend neue konkrete Ungleichheit, Kränkungen des Selbstgefühls, Ungerechtigkeiten, Zumutungen und Frustrationen aller Art. Zugleich wachsen die Ansprüche eben mit der formalen Gleichheit und der Freiheit der Bürger. Wenn sie nicht erfüllt werden, kann sich schließlich so gut wie jeder gedemütigt fühlen. Das Verlangen nach Anerkennung ist unersättlich. Die vermischten Nachrichten wissen davon, ein Lied zu singen. Im Ghetto genügt der Wunsch, eine bestimmte Turnschuhmarke zu tragen, als Motiv für einen Raubmord. Und der Büroangestellte, dem es misslingt, eine Karriere als Popstar zu machen, überfällt, um sich für diese Demütigung zu rächen, eine Bank oder er feuert in die Menge. Also da ist ja genau das drin, was du gerade angedeutet hast, dass es im Prinzip keine strukturelle Voraussetzung geben kann, die den Menschen davon abhält, noch mehr zu wollen oder gekränkt zu werden. Also es ist im Prinzip nicht möglich, ein System zu etablieren, auch der Ungleichheit, was diese Ungleichheit sozusagen am Leben hält, weil Menschen immer danach streben, diese Ungleichheit zu untermauern und darüber hinauszuragen. Und
Lieblingsschriftsteller Dostojewski mal schön gesagt hat, wenn die ideale Gesellschaft eingerichtet wird, dann fangen die Leute aus Langeweile an, sie kaputt zu machen. Ja. Also letztlich, egal wie man es einrichtet, ja, es gibt immer die Unzufriedenen. Ja. Und er entfernt sich da auch wieder von diesem linken Glauben, naja, wir müssen nur die Strukturen richtig einrichten, also antikapitalistisch oder sonst, sagen wir, weiß ich nicht, die klassenlose Gesellschaft etablieren oder so. Und auf einmal hören alle Probleme auf, ja, und auch die Gewalt und die Unzufriedenheit. Und Enzensberger betont demgegenüber ja den ewig Unzufriedenen, ja, den ewig Gewaltbereiten, könnte man vielleicht sagen. Mhm. Und das ist natürlich auch, ich sag mal, ein konservativer Zugang, dass man die Verantwortung für das Handeln immer beim Einzelnen sieht. Ich meine, natürlich hängt der Einzelne stark von den gesellschaftlichen Einflüssen ab oder so. Aber wenn man einmal anfängt zu sagen, naja, die gesellschaftlichen Strukturen sind schuld dafür, dass jemand Amok läuft, dann enthebt man den Einzelnen von jeder Verantwortung. Ich meine, Enzensberger macht ja noch mehrere Beispiele. Ich hatte eine schlechte Kindheit, ich wurde gemobbt und sonst was. Das lässt er ja alles als Erklärung nicht gelten, sondern sagt, ja, der Einzelne muss natürlich auch beeinflusst eben durch die Gesellschaft, aber muss doch im Letzten die Verantwortung für sein eigenes Handeln übernehmen. Ja. Und das ist wiederum ein sehr konservativer Zug, ja, dass man nicht versucht, die Schuld irgendwelchen Institutionen oder Strukturen zuzuschieben, sondern sagt, der Einzelne ist für sein Handeln auch verantwortlich.
Das sagt er schon, aber gleichzeitig dadurch, dass das er alles erklärt und in diesen größeren Zusammenhang einbindet, also sagen wir mal diesen Untergang des Westens, den er auch später im Essay beschreibt, sucht er ja aber schon Erklärungsmuster dafür, dass es so weit gekommen ist. Also er rechtfertigt das vielleicht nicht, aber er sagt schon, es ist logisch, dass im Prinzip diese Täter, die jungen Männer, über die wir am Anfang sprachen, zu dieser Form von Handlung neigen, weil es die Gegebenheiten im Prinzip letztlich erfordern oder unvermeidbar machen, dass die Situation.
Ja, klar, das hatte ich gerade versucht auch auszudrücken, dass natürlich der Einzelne immer von der Gesellschaft, in die er hineingeboren wird, abhängt. Ja? Und nichtsdestotrotz kann daraus der Umkehrschluss ja nicht sein, weil das so ist, wird der Einzelne jeder Verantwortung enthoben. Und dagegen wehrt sich auch Enzensberger. Es ist eine gewisse Spannung, einerseits eben zwischen Abhängigkeit von der Gesellschaft, andererseits eben Verantwortung, die der Einzelne übernehmen muss. Ja. Und wenn man einmal so anfängt zu sagen, naja gut, der Einzelne ist nicht schuld, sondern da seine Lehrer und seine Eltern und die Gesellschaft und der Kapitalismus und so weiter, dann gibt es überhaupt kein Kriterium mehr, an dem Verantwortung halt festgemacht werden kann. Und ich glaube, das ist der Punkt, gegen den sich Enzensberger wehrt, dass er sagt, na, man macht sich das eigentlich zu einfach und man versteht auch die eigentlichen Ursachen nicht, wenn man bloß sagt, die Gesellschaft ist schuld daran.
Ja, das stimmt natürlich. Das wird auch daran, dass er im Prinzip sagt, es wäre diese ganzen Sachen, also er spricht dann ja auch Hooligans und Skinheads und Graffiti-Sprüher, hast du ja auch schon genannt, und solche Sachen an oder solche Phänomene, dass sie im Prinzip sagen, die Leute suchen nur nach Hüllen, die sie sich anlegen können, um so zu handeln. Und ja, das lässt einen ja letztlich aber doch mit der Frage zurück, was ist im Prinzip eine mögliche Reaktion darauf, um diesen Bürgerkrieg, wie er es nennt, obwohl es natürlich ein starkes Wort ist, Bürgerkrieg, das muss man ja auch sagen. Es ist ja kein faktischer Kriegszustand, von dem wir tagtäglich betroffen werden. Es ist eher so eine allgemeine Verrohung, die man beobachtet. Das war ja auch in dem Zitat ganz am Anfang, dass die äußere Welt herunterkommt und so weiter. Aber es ist ja nicht so ein Punkt, wo man im Kriegszustand wirklich ist.
Das stimmt, aber er ist halt auch Feuilletonist. Ne? Und das macht natürlich was her, molekularer Bürgerkrieg. Aber wenn ich das noch einwenden darf, was ich interessant finde, wobei ich ehrlicherweise davon nicht ganz überzeugt bin, ich hatte das am Anfang auch schon angedeutet, ist, dass er Phänomene, die ein Großstädter, zumal wir in Berlin ja wahrnehmen, also dass alles zugemüllt wird und Graffiti überall und so weiter, dass er das nicht als isolierte Phänomene betrachtet, sondern versucht, sie in einen Zusammenhang zu stellen. Und er sagt eigentlich, der Einzelne glaubt zwar, dass er für sich selbst handelt, also sagen wir Graffiti irgendwo hinsprüht oder so, aber er ist Teil eines Übergeordneten. Ja, und Enzensberger gibt sozusagen einen Maßstab an die Hand, an dem man all diese kleinen Einzelheiten, die man im Alltag wahrnimmt, deuten kann. So, und ich tue mich ehrlicherweise ein bisschen schwer damit, auch das irgendwie Bürgerkrieg, das ist sehr martialisch so. Und dadurch, dass es eben allzu sehr abweicht von so klassischen Kriegen oder so, ist das tue ich mich ein bisschen schwer damit. Und auch, dass man eben dann, sagen wir, einem Graffiti-Sprayer eine Absicht unterstellt, die er selbst gar nicht hat. So, da sind wir wieder.
Aber es ist natürlich diese alte Lust, also im Prinzip die Suche nach Phänomen oder im Phänomen im Einzelnen das Größere zu erkennen und sich somit die Welt erklärbar zu machen. Das ist ja auch hier der Fall. Und wie du sagst, funktioniert vielleicht punktuell, aber vielleicht aus Historikersicht nicht wirklich.
Sympathisch ist es ja. Also und er kann ja gut schreiben.
Ja, das ist.
Aber du hast noch eine Stelle.
Ja, ganz zum Abschluss habe ich noch eine Stelle. Also wir können ja vielleicht noch mal kurz zum Abschluss ordnen und noch mal dieses Essay auch einordnen. Also sagen, es ist natürlich jetzt keine konservative Katalog sozusagen, der alle Punkte abarbeitet. Aber ich glaube schon, dass wir zeigen oder andeuten könnten, dass hier Punkte gestreift werden, die eben dezidiert konservativ sind, ob die ihm bewusst sind oder nicht, aber die das Essay in Kombination mit seinem Schreibstil und seiner Formulierungslust ja doch lesenswert machen.
Ja.
Ja. Aber die eigentliche Frage, die ich auch eben stellen wollte, ist eigentlich, wie geht es jetzt weiter? Man hat das aus seiner Sicht, folgt man seiner Deutung, analysiert, erkannt, was kann man dagegen machen? Gegen diesen Verfall, gegen diese Zerstörungswut, gegen den Bürgerkrieg letztlich. Was sagst du? Enzensberger sagt nichts. Ich werde gleich zitieren, warum, aber vielleicht hast du ja noch eine andere Antwort.
Aus Enzensbergers Perspektive.
Ja, oder aus deiner. Oder aus konservativer.
Und sonst lies erstmal das Zitat vor, dann reden wir über das Zitat.
Gut. Auch der kleine, der molekulare Bürgerkrieg dauert nicht ewig. Nach der Straßenschlacht kommen die Glaser. Nach der Plünderung schließen zwei Männer mit Zangen und Kabelenden das Telefon in der verwüsteten Zelle wieder an. Notärzte arbeiten die Nacht hindurch, um in überfüllten Kliniken Überlebende zu retten. Die Beharrlichkeit dieser Menschen gleicht einem Wunder. Sie wissen, dass sie die Welt nicht in Ordnung bringen können. Nur eine Ecke, ein Dach, eine Wunde. Sie wissen sogar, dass die Mörder wiederkehren werden. In der nächsten Woche oder in einem Jahrzehnt. Der Bürgerkrieg dauert nicht ewig, aber droht immer wieder von Neuem.
Das deckt sich mit dem, was wir bisher dem Text entnommen haben, ja, die ewige Möglichkeit der Gewalt, die ewige Möglichkeit des Krieges, also anti-utopisch, könnte man sagen.
Aber man könnte natürlich auch sagen, wenn man ein Konservativer wäre mit Gestaltungswillen, könnte man natürlich auch sagen, eine, und so hat das zum Beispiel auch Karl-Heinz Weißmann im letzten Podcast noch immer betont, dass es auch darum geht, Institutionen wieder aufzubauen, gegen Institutionen zu schaffen, die letztlich Ordnung schaffen, ja, dafür sorgen, dass diese Tendenz keine Überhand gewinnt. Und das ist ja im Prinzip, wenn man so will, der kleinste mögliche Schritt, versuchen, Institutionen zu stärken oder ins Leben zu rufen, die im Prinzip eine gewisse Normalität schaffen oder herstellen können. Wie realistisch das ist, ist eine andere Frage, aber.
Ja, klar, man muss eben da auch sehen, Enzensberger, wir hatten es ja auch schon gesagt, ist jetzt kein politischer Denker in dem Sinne, ich habe ein Programm oder so, sondern er nimmt Symptome der Gegenwart wahr. Also ich glaube, Weißmann hat da einfach eine andere, eine politische Perspektive. Natürlich aus konservativer Sicht versucht man Institutionen oder Staudämme genau gegen solche Gewaltausbrüche zu schaffen. Aber nichtsdestotrotz hat natürlich auch der Konservative bei seiner, ich sag mal, Institutionsbildnerei immer im Hinterkopf, dass die Möglichkeit des Ausnahmezustandes, um jetzt mit Schmidt zu sprechen, immer vorhanden ist. Ja. Und darüber kann, das ist auch wieder sehr konservativ, egal wie gut Institutionen eingerichtet sind, Institutionen sind nie so perfekt, dass sie die Möglichkeit der Gewalt vollkommen ausschließen können. Ja. Und das insofern schult Enzensberger ein bisschen die Sensibilität genau dafür.
Und um nichts anderes geht ihm ja letztlich auch darum, dass es, wenn der Vorabdruck dieses Essays ist, glaube ich, im Spiegel erschienen. Und das ist ja genau, wie du gerade sagtest, ging es darum, ja im Prinzip der Gesellschaft, wie man so schön etwas abgegriffen sagt, aber den Spiegel vorzuhalten und mit sich selbst zu konfrontieren. Und nicht viel mehr passiert hier, aber doch mit einigen Anknüpfungspunkten auch aus konservativer Sicht. Also Aussichten auf den Bürgerkrieg, ein Essay von Hans Magnus Enzensberger.
Das war Kat Echon, der Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite oder in den Shownotes.